Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir sind ja wie die Jungfrau zum Kinde relativ spät in den Prozess involviert worden und wir haben innerhalb von 50 Tagen haben wir diese App dann auf den Weg gebracht.
Das berichtete, während sein Handy brummte, Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, auf der Regierungspressekonferenz Dienstag dieser Woche, auf der die Corona-Warn-App vorgestellt wurde. Tatsächlich hat die Bundesregierung bei der App-Entwicklung ja lange auf das PEP-PT-Konsortium gesetzt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hielt immer noch an diesem Entwicklungskonsortium fest, nachdem sich die dezentrale Entwicklerfraktion dort schon nach heftigen internen Auseinandersetzungen verabschiedet hatte. Warum war eigentlich der Weg zu dieser Corona-Warn-App in Deutschland so holprig, Peter Welchering?
Da gibt es wohl gleich mehrere Ursachen und Gründe. Also zum einen war das Interesse an einer europäischen Lösung für eine solche App in der Corona-Krise denkbar gering. Nicht mal die EU-Kommission hat sich da engagiert, von der hätte man sie am ehesten erwarten können. Und dann stand die Bundesregierung ziemlich unter Druck, weil die App als so eine Art Allheilmittel gepriesen wurde. Es wurde kolportiert, die Kontaktbeschränkungen könnten fallen, Kitas, Clubs und der Urlaub auf den Kanaren, all das wäre wieder möglich, wenn nur endlich diese App da wäre. Die Bundesregierung ist diesen übertriebenen Erwartungen an die App übrigens auch nie wirklich entgegengetreten. Ja, und dann wurde so etwas wie ein Modernitätsdruck aufgebaut. Nur durch die App könnten wir als Gesellschaft, könnte der Staat beweisen, dass wir Digitalisierung doch können. Auch wenn unser Gesundheitssystem das eben jahrelang verschlafen hat. Also da kam einiges zusammen, was der App so eine Art symbolhafte Bedeutung zusprach. Und das tut ja einer technischen Entwicklung eigentlich nie gut.
Die Erwartungen an die Corona-Warn-App waren und sind hoch. Und das war auch auf der Regierungspressekonferenz spürbar, auf der die App vorgestellt wurde. Deutlich wurde dabei auch, dass bei der App noch einiges an Nacharbeiten ansteht, wie bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt.
Bundesregierung, Entwicklergemeinde, Medien und Vertreter des Gesundheitssystems. Sie alle stimmen in einem Punkt überein. Die Corona-Warn-App ist wichtig, um die Pandemie bekämpfen zu können. Bundesinnenminister Horst Seehofer beschrieb den Konsens so.
Die App leistet einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für das Einmaleins der Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette. Das ist eigentlich das Entscheidende, wenn es darum geht, eine Epidemie oder Pandemie in den Griff zu bekommen.
Ganz wesentlich für die Akzeptanz der Corona-App ist in den Augen von SAP-Technikchef Jürgen Müller, dass der Entwicklungsprozess den Open-Source-Regeln folgte. Am Pfingstwochenende wurde der Quellcode auf der Entwicklerplattform GitHub veröffentlicht. Gut zwei Wochen später ging die App live. Und in diesen zwei Wochen, zwischen Veröffentlichung des Source-Codes und Freischaltung der App, hatten die Entwickler von SAP und Telekom alle Hände voll zu tun. Sie mussten die eingegangenen Verbesserungsvorschläge einarbeiten und Fehlermeldungen abarbeiten. Jürgen Müller.
Wir haben über 100.000 Personen, verschiedene Personen, die sich die Webseite angeschaut haben, um sich über dieses Projekt zu informieren. Wir hatten 160 Personen, die aktiv beigetragen haben. Wir haben 2.100 Meldungen bekommen, was wir potenziell noch besser machen können, was wir potenziell noch anders machen können in Form von Kommentaren und sogar 1.500 ganz konkrete Code-Veränderungsvorschläge.
Die Mitwirkung der Entwickler-Community war laut Müller überwältigend. Der von Vertretern der Bundesregierung und den an der App-Entwicklung beteiligten Unternehmen geschilderte Konsens bezüglich der Corona-Warn-App wurde so nachdrücklich gelobt, die Bedeutung der App so hoch eingeschätzt, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, die Corona-Warn-App vor allem im Zusammenspiel mit den ganzen anderen Maßnahmen und Werkzeugen im Kampf gegen Covid-19 einordnete.
Mit dem heutigen Start der Corona-Warn-App steht uns nur noch ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, das die bereits bekannten und bewährten Methoden der Kontaktnachverfolgung ergänzen wird. Mit der Corona-Warn-App können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusätzliche Risikobegegnungen aufgezeichnet werden und identifiziert werden, die bislang durch das Raster gefallen sind. Das könnte gerade dann von Bedeutung sein, wenn die Mobilität der Menschen wieder weiter zunimmt.
Die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, Modellrechnungen zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und mathematische Modellierungen zur Übertragbarkeit sind für Lothar Wieler weitere Instrumente, um das Virus effektiv bekämpfen zu können. Aber diese komplexen Instrumente müssen der Öffentlichkeit sehr genau vermittelt werden. Ihre Methodik, ihre Leistungsfähigkeit, aber auch die Grenzen ihrer Anwendung müssen deutlich werden. Das gilt Wieler zufolge auch für die Corona-Warn-App. Die Anwender müssten wissen, was eine Warnmeldung, die die App ausgibt, wirklich bedeutet.
Hinter der Benachrichtigung, ob man ein geringes oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko hat, steckt ein sehr komplexes Modell, nach dem das Infektionsrisiko berechnet wird. Es sind vier Faktoren. Das eine ist die Dauer und die Nähe der Begegnung. Das zweite ist der Zeitpunkt seit der Begegnung mit einem möglichen Risikofaktor, mit einem positiv getesteten App-Nutzer. Weiterhin spielt der sogenannte Dämpfungswert des Bluetooth-Signals eine große Rolle und letztlich wird das Übertragungsrisiko des positiv getesteten App-Nutzers in einem Algorithmus berechnet, den die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts erarbeitet haben.
Und dieser Algorithmus wird ständig weiter angepasst. Dass die App Fehlalarme, also sogenannte falsch-positive Meldungen ausgeben wird, das steht für die Experten außer Zweifel. Denn der Algorithmus arbeitet im Grunde nur mit Abstandsmessung und der Dauer des Kontakts. Und diese beiden Parameter müssen jetzt nachjustiert werden. Ebenfalls auf dem Aufgabenzettel der Regierung steht die Garantie, dass die Corona-Warn-App ausschließlich freiwillig genutzt wird. Arbeitgeber, vor allen Dingen im Pflegesektor, versuchen derzeit ihren Beschäftigten die App-Nutzung vorzuschreiben. Auch in anderen Bereichen gibt es da erste Anzeichen. Deshalb fordern zivilgesellschaftliche Gruppen und verschiedene Politiker ein Begleitgesetz zur Corona-Warn-App, mit der die zwangsweise App-Nutzung ausgeschlossen werden kann. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht findet ein solches Gesetz überflüssig und begründet das so.
In dem Zusammenhang bitte ich uns alle, die Lebenswirklichkeit einfach auch zu betrachten. Da wird oftmals das Beispiel genannt, dass ein Gastwirt einem den Zugang verwehren würde, wenn ich diese App nicht nutze. Da muss man sich dann wirklich fragen, warum sollte er oder sie das denn tun? Denn an dem Abend, an dem ich ins Restaurant gehe, habe ich noch keine Meldung vielleicht auf dem Handy. 2-3 Tage später vielleicht schon, dass ich Kontakt hatte. Aber was ich dann mit den Daten mache, das ist in meiner Verantwortung und deswegen hat der Gastwirt überhaupt keine Begründung, das von einem Gast abzufragen und deswegen bin ich der Meinung, dass wir momentan keine gesetzliche Regelung brauchen, um eine solche Nutzung oder Unfreiwilligkeit über die Hintertür auszuschließen, weil die Lebenswirklichkeit überhaupt keinen Anlass dafür gibt.
Über das Begleitgesetz zur Corona-App spreche ich gleich noch mit dem Datenschutzexperten Malte Engeler. Bleiben wir also zunächst noch bei den Nacharbeiten, die diese App erfordert. Die Anbindung der Testzentren und Labore, medienbruchfreie Übermittlung von den Arztpraxen. Ist das bei der Entwicklung der App weit genug bedacht worden, Peter?
Also solche Fragen der Anbindung, die sind tatsächlich zunächst mal weitgehend außen vor geblieben. Und das hatte damit zu tun, dass Regierung und Politik eben sehr stark auf die Entwicklung einer nationalen Warn-App konzentriert waren und fokussiert waren und nicht um die Dinge drumherum. Da waren dann eben alle anderen Fragen erstmal zweitrangig. Dazu gehört übrigens auch die Koordinierung der App-Entwicklung. Die Bundesregierung setzte da zunächst auf das PEP-PT-Konsortium, danach auf SAP Telekom. Und die anderen Projekte, in denen solch eine Warn-App auch entwickelt wurde, und davon gab es einige, die wurden gar nicht mit einbezogen. Das betrifft so ungefähr ein halbes Dutzend dieser Projekte allein in Deutschland. Hätte es da bei der Corona-Warn-App ein effizientes Projektmanagement gegeben, wären die Ergebnisse aus allen diesen App-Projekten mit eingeflossen und auch aus anderen europäischen App-Projekten. Und das hätte viel Zeit und Geld gespart. Aber das ist weder deutschlandweit noch europaweit passiert. Die anderen Projekte, die wurden schlicht ausgeblendet. Da das allerdings auch Projekte waren, die in der Regel ja aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, hätte man eben bei besserer Koordinierung eben auch einfach Steuergelder sparen können.
Wie sieht es denn konkret mit der digitalen Anbindung von Testzentren, Labors und Arztpraxen aus?
Wenn man Telekom-Chef Timotheus Höttges glauben darf, dann ist die Anbindung der Testzentren und Labore eine Frage weniger Wochen. Allerdings wird das auch nochmal Geld kosten. Bis dahin bleibt an vielen App-Anwendern, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, nur die Hotline, um ihre Kontakt-IDs eben auf den Benachrichtigungsserver hochzuladen. Von der Hotline bekommen die dann ja fernmündlich eine TAN gesagt, die müssen sie dann bei der Alarmmeldung als Nachweis mit eingeben. Bei den Arztpraxen, da sieht es mit der Anbindung schwieriger aus. Denn das ist sozusagen die Hoheit der Gematik. Und da hat ein Ausfall der Infrastruktur vor gut 2 Wochen ja zu erheblichen Problemen geführt. Bis da flächendeckend die digitale Verbindung von Testzentren, Labors und Praxen funktioniert, das wird noch ziemlich lange dauern.
Sind denn die Bedenken wegen unzureichenden Datenschutzes und mangelnder Datensicherheit hinsichtlich der App ausgeräumt?
Also wohl nur teilweise. Da gibt es 2 Bereiche, da muss noch nachgearbeitet werden. Die App selbst auf dem Smartphone und eben den Server, über den die Benachrichtigung ja stattfindet. Bei der App selbst hat eine Gruppe der TU Darmstadt und der Universitäten Marburg und Würzburg Kontakt-IDs von Smartphones abgegriffen und darüber den Smartphone-Besitzer im Laborversuch de-anonymisiert. Und der 2. Punkt, der hängt davon ab, wie lange die Kontakt-IDs einer getesteten Person samt Verifikationscode mit welcher Verschlüsselung auf dem Benachrichtigungsserver liegen und wie der abgesichert ist. Das wissen wir noch nicht so genau. Bei einem Angriff auf diesen Server wäre über einen Abgleich der Kontakt-IDs eine De-Anonymisierung theoretisch möglich. Und bei einer zu schwachen Verschlüsselung der Verifikationscodes kann der Smartphone-Besitzer ja ebenfalls identifiziert werden. Also an diesen Punkten muss noch gearbeitet werden. Bisher sind diese Punkte allerdings auch von der Regierungsseite als nicht so wichtig heruntergespielt worden.
Über die ersten Tage der Corona-Warn-App der Bundesregierung sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.